Radio Vorarlberg Ansichten.
Radio Vorarlberg Ansichten.
Zu Gast war Johannes Schmiele.
Herzlich willkommen in den Feiertagsansichten am 8. Dezember, Maria Empfängnis. Der ORF hat in der vergangenen Stunde in Radio und Fernsehen den Festgottesdienst aus dem Feldkircher Dom übertragen. Das 50-Jahr-Jubiläum der Diözese Feldkirch erreichte damit seinen Höhepunkt. Heute vor 50 Jahren, am 8. Dezember 1968, wurde die eigenständige Diözese Feldkirch offiziell errichtet. Alles, was in Staat und Kirche Rang und Namen hatte, war mit dabei. Dieses Jubiläum ist eine schöne Gelegenheit, mit 5 Gästen, die die Diözese Feldkirch gewissermaßen in- und auswendig kennen, auf diesen Teil innerhalb der katholischen Weltkirche zu schauen. Wir wollen anhand der Lebens- und Berufungsgeschichten meiner Gäste darauf schauen, was hat sich im Laufe der 5 Jahrzehnte verändert und dem nachspüren, wo Chancen und Herausforderungen für die Zukunft liegen. Meine Gäste sind 3 Herren und 2 Damen. Ladies first. Gertraud Lesser ist in Dornbirn aufgewachsen, gehörte zur Pfarre St. Martin. Sie sind eine ehrenamtliche Mitarbeiterin von Anfang an, könnte man sagen, sei es im Pfarrgemeinderat, im katholischen Bildungswerk, in der Dekanatsvertretung, im Ehe- und Familienzentrum, bis sie 1997 bis 2011 geschäftsführende Vorsitzende des Pastoralrats wurde. Sie sind verheiratet und Mutter von?
4 Kindern.
Mutter von 4 Kindern. Wie ging das alles mit und neben der Familie?
Großes Verständnis von Seiten des Mannes und auch großes Verständnis von Seiten der Kinder. Die haben sich darüber gefreut, dass die Mutter nicht nur zu Hause sitzt.
Schwester Clara Meyer, sie leitet seit November dieses Jahres die Krankenhausseelsorge am Landeskrankenhaus Bregenz und sie koordiniert auch die Heimseelsorge in Bregenz. Sie sind in Hart geboren, Sie waren Arbeitslehrerin und Erzieherin. Sie wurden ehrenamtliche Mitarbeiterin in der Dompfarre in Feldkirch mit Kinderarbeit, Jungschar, Gottesdienstgestaltung. Seit 1986 sind Sie Mitglied der Gemeinschaft der Barmherzigen Schwestern vom Heiligen Kreuz. Sie sind eine sogenannte Kreuzschwester. Sie war mehrere Jahre in der Seelsorge auch in Bregenz Maria Hilf und später im Seelsorgeraum Bregenz tätig. War Ihnen der Seelsorgeraum zu anstrengend?
Der Seelsorgeraum ist eine neue Form, eine gute Form. Für mich war nicht der Seelsorgeraum zu anstrengend, sondern für mich hat die Aufgabe der Krankenhausseelsorge ganz einen besonderen Reiz. Und ich wünsche mir das schon lang, dass ich in diesem Bereich arbeiten darf. Und jetzt ist es Wirklichkeit geworden.
Elmar Simmer stammt aus Rankweil. Er hat die Diözesanerrichtung als Jungpriester 1968 miterlebt, nachdem er 4 Jahre zuvor, eben 1964, in der Basilika Rankweil die Primiz feierte. Er war mehrere Jahre in der Stadtpfarrkirche St. Gallus in Bregenz als Kaplan tätig. Er wurde 1970 zum Diözesan-Jugendseelsorger bestellt und 1977 bis 1990 war Pfarrer von Göfis und anschließend langjähriger Caritas-Seelsorger. Elmar Simmer hat zuletzt mit dem Buch »In den Nebel hinein« auf sich aufmerksam gemacht. Es ist ein Orientierungsbuch bei trüber Sicht. Gilt dies auch für die Kirche?
Absolut. Ich bin hineingewachsen als Jungpriester in eine offene Kirche. Das Konzil wirkte, es war ein Geist des Aufbruchs, der Hoffnung, der Freude, dass die alte Dame Kirche so beweglich ist. Und wir alte Priester sind noch die offeneren als die kommenden Generationen, die bewegteren. Und da hat sich vieles verändert.
Pfarrer Rainer Büchel hat nach der HTL Telematik in Graz studiert. Er sagt, im Jahr 2002 habe ich meine Berufung zum Priester erfahren. Nach der Priesterweihe 2010 war Rainer Büchel zuerst Kaplan in Mäder und Koblach, danach in Götzis und Altach und ist seit 2017 Pfarrer in Götzis und Altach. Sie wurden gewissermaßen, wie Sie schreiben, katholisch sozialisiert als Ministrant in Altenstadt. Können Sie den Hörern in erbetener Kürze Ihr Berufungserlebnis vermitteln? Was geschah da mit Ihnen?
Sehr schwierig in der Kürze das zu vermitteln, aber es war nach dem Studium in Graz, habe ich den Sinn verloren an das, was mich interessiert hat vorher, Also es war verbunden mit einem längeren Weg des Suchens und bin dann über eine katholische Gemeinschaft in Graz in einen Kurs gekommen, in einen Glaubenskurs. Und im Rahmen dieses Glaubenskurses bei einem Abend im Februar, ein Gebet, ein gemeinsames, hat der liebe Gott zu mir gesagt, so habe ich es vernommen, ich könnte mir vorstellen, dass du ein Priester wirst. Und dieser Satz hat dann einiges ausgelöst und in Bewegung gebracht.
Und Sie sind ja mit der Diözese aufgewachsen. Es gab Sie längst, als Sie Priester wurden. Was für ein Ort ist die zentrale Diözesanhaus für Sie?
Ein Ort, wo ich immer wieder Telefonanrufe bekomme.
Von dort?
Von dort. Und ein Ort, den ich immer wieder telefonisch kontaktiere, wenn ich wichtige Informationen brauche. Es ist so ein Verwaltungsort. Es ist eine Hilfe, dass es dieses Diözesanhaus gibt, weil die kirchliche Arbeit einen Teil Verwaltung hat, der sehr, sehr wichtig ist, den man nicht unbedingt sehr mag, weil man viel lieber in der Seelsorge ist. Aber die Notwendigkeit bewirkt, dass dieses Diözesanhaus eine Servicestelle ist und eine Unterstützung für die Arbeit in der Pfarre.
Vielen Dank. Michael Flieri hat Geschichte und Musikwissenschaft studiert. Aus dem Historiker wurde im Hauptberuf der Diözesanarchivar und Bibliothekar. Seiner Leidenschaft für Musik frönt er in der Freizeit als Chorleiter und Organist in Weiler und als Leiter des renommierten Basilikachores Rankweil. Michael Flieri ist verheiratet und Vater Eines Sohnes. Michael Flieri ist der Jubiläumsautor. Mission Vorarlberg ist der Titel des Buches, das aus Anlass des Diözesanjubiläums erschienen ist. Es befasst sich auch mit der Geschichte des Christentums zwischen Bodensee und Arlberg. Kommen wir auf den Dezember 1968 zurück. Die Errichtung der Diözese und der Einzug der Geistlichkeit war begleitet von Demonstrationen. Seelenheil statt Weidmannsheil, hieß es auf Transparenten gegen den leidenschaftlichen Jäger Bischof Bruno Wechner gerichtet. Ein Teil des Kirchenvolks wollte keine Diözese?
Es ging weniger um Diözese oder nicht. Es ging mehr darum, dass aus der Zeit heraus, aus der Stimmung unter den jungen Studenten sich Widerspruch regte. Insofern, als die Diözesanerrichtung als Machtdemonstration der Kirche erlebt wurde, als pompösen Akt, der aus der Zeit gefallen wirkte. Und so formierte sich eine Protestaktion mit einer Gegenveranstaltung in der Schattenburg, mit einer Protestversammlung, mit einem Manifest und einer spontanen Sammlung für Bruder und Schwester in Not.
Und gab es für Sie als Historiker beim Schreiben des Buches mitunter auch Aha-Erlebnisse, was die Diözesangeschichte anlangt?
Nun, die Aha-Erlebnisse sind die zu sehen, wie das Kirchengeschichte nie isoliert betrachtet werden kann. Das Kirchengeschichte, die Geschichte der Kirche in Vorarlberg, eine immens politische, ist eine immens gesellschaftliche Komponente hat und nicht wegzudenken ist aus dieser Landesgeschichte, aus dieser Geschichte der Menschen. Und gerade dieser politische Einfluss, der immer wieder auch die Richtung der Kirche bewegt hat, ja, ist schon sehr spannend nachzuvollziehen.
Elmar Simmer, Sie waren, wie gesagt, 1968 ein Jungpriester. Wir hören eben von diesen Demonstrationen, die es damals gegeben hat. Wie haben Sie das erlebt?
Das habe ich nicht so empfunden. Ich denke, dass für viele und auch für mich es eine föderalistische Sache war. Wir Vorarlberger neigen ja dazu, das Gefühl zu haben, wir sind wir und los von allen Abhängigkeiten. Und unter Bischof Wechner hatten wir dann viele Freiheiten, fast alle Freiheiten. Und diese Selbstständigkeit haben wir geschätzt und auch ausgenützt. Der Widerstand damals ist mir nicht so in Erinnerung. Er ist mir in Erinnerung dann, als Bischof Klaus Kühn kam.
Ansichten. Zu Gast bei Johannes Schmiedle.
In diese Ansichtensendung haben wir 5 Gäste eingeladen, um auf eine sehr persönliche Art und Weise auf die vergangenen 5 Jahrzehnte der Diözese Feldkirch zurückzuschauen. Alle 5 Gäste sind in dem Sinne Zeitzeugen für unterschiedliche Zeitabschnitte. Schwester Clara Meyer, die Krankenhausseelsorgerin Elmar Simmer, der Diözesanpriester und langjährige Caritas-Seelsorger Michael Flieri, Diözesanarchivar und Jubiläumsautor mit dem Buch Mission Vorarlberg, Rainer Büchel, der Pfarrer von Götzis und Altach und Gertraud Lässer. Als junge Frau war sie in der Pfarrgemeinde St. Martin in Dornbirn ehrenamtlich tätig. Erinnert sei an der Stelle an das Jahr 1968. 3 Jahre nach dem Ende des Zweiten Vatikanischen Konzils war in der katholischen Kirche eine Aufbruchsstimmung sondergleichen spürbar. Es handelte sich um einen Kirchenumbau. Gertraud Lässer erlebte ihn in doppelter Hinsicht.
Ich habe den Kirchenumbau in Dornbirn erlebt, und zwar zeichenhaft spürbar. Der Bagger ist in die Kirche hineingefahren und hat sozusagen die Bänke ausgeräumt. Der Altar kam in die Mitte. Dekan Nenning hat alles getan, um diese Kirche dem Konzilsgeist anzupassen. Er hat zum Teil fürchterlichen Widerstand auch aus Priesterkreisen erleben müssen. Aber für uns war es einfach faszinierend. Und diese Kirche ist nicht nur schön geworden, Altar im Mittelpunkt, Taufstein sichtbar, rings um die Bänke. Wir hatten ja in Dornbirn immer junge Kapläne. Ich war 68, war ich 18, und da wechselten sich die jungen Kapläne ab. Und die waren alle sehr engagiert. Die waren natürlich vom Geist des Konzils durchweht. Die haben uns imponiert. Und mir ist erst viel später aufgefallen, wir haben uns nie Gedanken gemacht über ein Zölibat, sondern es war für uns so stimmig, dass diese Männer in einem Verein waren, dass man sich unbekümmert unterhalten konnte. Es war herrlich. Für mich kam dann noch etwas dazu, dass zur damaligen Zeit dieser Dekan Nenning, der ja nicht der große, interessante Prediger war, wir haben ihn damals noch nicht so geschätzt, aber er hat wirklich den jungen Leuten den Raum gegeben. An Hochfesten haben die jungen Kapläne gefeiert und er war vielleicht in der Frühmesse. Also das ist mir dann später aufgefallen, da war schon etwas ganz Besonderes da.
Wie spürbar, Elmar Simmer, war dieses Konzil damals bei euch jungen Kaplänen, selbstbewusst, begeistert, theologisch sozusagen auf dem neuesten Stand?
Ja, in vielen Dimensionen. Der Altar wurde heruntergeholt zum Volksaltar, das war schon ein Umbruch, auch für uns. Es gab noch die Kommunionbänke und das Leben in den Gemeinden, wir konnten experimentieren, vom Gottesdienst bis zu Veranstaltungen, bis zu Eröffnungsmessen in den Hochhäusern hinaus zu den Leuten. Meine erste Aufgabe war, innerhalb von 3 Monaten 60 Familien zu besuchen, also hinaus, wie es Papst Franziskus heute wieder sagt. Und das Experimentieren, das war einfach faszinierend. Und es gab, wie Gertraud sagt, viele junge Kapläne. In Arbogast war ich jedes Wochenende oben, hatten wir Schulungen en masse, Kurse, Schulungen, Veranstaltungen. Wir mussten Schulungen wiederholen, weil so viele Jugendliche kamen. Da war wirklich Leben da.
Aber das hieß auch, man hat alte Zöpfe hinter sich lassen können, gewissermaßen.
Ich hatte einen Chef, Roman Ammann, im Regen St. Gallus. Und wir waren 2 Kapläne damals. Einer noch für die Buben und einer für die Mädchen. Da war ich zuständig. Und der hatte Freude, wenn wir die Jungen wieder etwas auf die Füße stellen. Und er war nie eifersüchtig. Als junger Kaplan hast du den Bonus, dass man doch Sympathien bekommt von allen möglichen Gruppen bis hin zu den älteren Leuten. Er war nie eifersüchtig, sondern eher stolz, wenn wir wieder etwas Neues auf die Füße stellten.
Und hofften eigentlich nicht auch viele auf die Abschaffung des Zölibats zu jener Zeit? Und die Folge waren dann viele Laisierungen, weil viele Junge dann halt doch gegangen sind?
Das war nicht so das Thema. Es sind schon einige gute Kollegen gegangen, aus verschiedenen Gründen, auch vielleicht wegen des Zölibats. Gegangen sind die dynamischen, die engagierten, die kritischen Mitbrüder. Und das war eigentlich schade, weil die haben sehr viel Input gebracht. Und das gerade diese lebendigen Typen gegangen sind, denen es dann doch zu eng geworden ist.
Wie sieht die Bewertung des Historikers aus über das Zweite Vatikanische Konzil, wie es in Vorarlberg aufgenommen wurde in der Diözese?
Nun, also wenn man sich die Festschrift zur Diözesanerrichtung anschaut, so ist diese wirklich durchdrängt vom Geist des Konzils in allen Bereichen. Es geht tatsächlich vom Kirchenbau aus hin über ganz viel soziales Engagement in der Caritas und anderen Werken bis hin zu eben dieser bewegten Jugendarbeit, dieser sehr intensiven Jugendarbeit, die in den 70er Jahren ja dann groß aufgeblüht ist, wie Elmar Simmer auch gesagt hat. Die Diözese als Konzilsdiözese zu bewerten, das steht uns noch nicht zu, aber sicher ist, dass Bischof Wechner sich gern auch als dieser in dieser Zeit verortet sah. Seine Rückkehr von den Reisen zum Konzil waren für die zu Hause gebliebenen immer sehr interessant und er berichtete dann seinem Seelsorgeamtsleiter, dem Prälat Hofer, darüber, der in seinen Tagebüchern auch ganz begeistert notiert, wie die Reformschritte ankommen. Und gerade Prälat Hofer hat dann diese Umsetzung auch stark begleitet. Er war ja auch geprägt davon, von diesen frühen Formen der Liturgie in der Volkssprache, diesen Gemeinschaftsmessen, die er schon als junger Schüler und Kaplan dann gefeiert hat.
Etwas Außergewöhnliches, Frau Lesser, war ja auch, dass Sie zum Beispiel dann später als Frau eine geschäftsführende Vorsitzende des Pastoralrats werden.
Für mich war das Schlüsselerlebnis, dass der Dekan Nenning im Rahmen einer Beichte, denn damals ging man ja noch zur Beichte regelmäßig, man hatte ja auch als junger Mensch Sünden genug, das war von vornherein auch schon klar, aber ich war dann schon jung verheiratet und ging halt auch wieder zur Beichte zum Dekan Nenning. Und man muss sich vorstellen, früher war das ja doch noch mit Beichtspiegel gekoppelt, es gab noch nicht so diese Beichtgespräche, es gab dieses Bekenntnis und natürlich Reue, Vorsatz, das musste alles stimmen, sonst wäre die Beichte ja nicht gültig gewesen. Und anstatt mir jetzt drei Vaterunser als Buße aufzugeben, hat mir Dekan Nenning gesagt, ich soll ein Buch von Ladislaus Borosz lesen. Das hat bedeutet, das war ein damals sehr modernes Buch. Und das hat er mir als Frau zugemutet. Und ich betrachte das immer so als Geburtsstunde meines kirchlichen Engagements. Und bin meinen Weg als Frau in aller Selbstverständlichkeit gegangen. Mich haben die Männer auch nicht sehr gestört. Also ich habe da nicht viel Zeit damit verbraucht, mich gegen die Männer zu wehren. Und schlussendlich diese Pastoralratsgeschichte, da habe ich ganz genau gewusst, dass sich viele überhaupt nicht darüber freuen oder manche überhaupt nicht darüber freuen. Man hat das ein bisschen hochgespielt. Ja, jetzt haben wir in Vorarlberg eine Frau. Hat natürlich ganz gut gepasst. Aber für mich war es eigentlich nicht diese Erfahrung, sondern die Erfahrung oder das, was ich geschätzt habe, war die Tatsache, dass man mir das zugemutet hat, unabhängig, ob ich Frau oder Mann war. Und ich habe nachdenken müssen, ob ich das überhaupt mache.
Kann man vielleicht dem Außenstehenden ganz kurz noch sagen, was der Pastoralrat, was für ein Gremium das ist?
Es ist ein Beratungsgremium. Ursprünglich war natürlich die Faszination des Pastoralrates und auch der Pfarrgemeinderäte in der Tatsache begründet, dass jetzt wirklich Frauen und Männer aus allen Berufen gemeinsam mit geweihten Priestern und mit Ordensleuten überhaupt über Glaube und über Umsetzung reden konnten. Das war faszinierend. Da waren zum ersten Mal sozusagen offiziell diese Laien, die hatten jetzt im Pastoralrat einen Platz. Und das ist dann mit der Zeit ein bisschen verblasst, weil es schon klar war, es ist ein Beratungsgremium. Man kann viel denken, man kann überlegen, aber es ist nicht so, dass wir im Sinne der Demokratie entscheiden.
Elmar Simmer?
Ich war ja auch 17 Jahre Vorsitzender des Pastoralrates vor Gertrud und Bischof Küng hat manchmal während der Sitzung, wenn ich eine Abstimmung beantragt habe, gesagt, da könnt ihr nicht entscheiden. Sage ich, das können wir nicht, aber abstimmen können wir, ob wir das möchten oder nicht. Entscheiden musst du dann du. Das war schon klar. Wir waren nur beratend. Aber wir waren oft im Clinch, weil ich Anträge gestellt habe, die nicht gerade in seinem Sinn waren. Aber man konnte trotzdem einmal abstimmen. Was denken die Leute?
Das heißt, es kam immer wieder auch, nicht zuletzt zur Zeit des Bischof Klaus Küng, zu sehr spannenden Situationen oder angespannten?
Nein, ich kenne ihn gut. Wir waren ja miteinander ein Jahr im Gymnasium und kenne ihn also noch von der Schule her und waren immer auch per Du. Und ich habe ein offenes Verhältnis gehabt zu ihm. Er hat mich einmal zitiert, gleich am Anfang, und dann nie mehr. Weil ich gesagt habe, da musst du mich nicht mehr kommen lassen. Also das war offen und ehrlich und mit einem gewissen Respekt auch.
Konnte die Frau auch gut mit den Diözesanverantwortlichen?
Ja, das konnte ich gut. Also ich denke, ich habe durch meine Arbeit als Religionslehrerin insofern schon ein bisschen einen Bonus gehabt, dass ich mich in der Kirche auskenne, mich engagiere. Und ich habe nie Probleme gehabt mit Leitungsleuten. Ich habe sehr genau gewusst, was mir zusteht und was nicht. Ich war immer sehr aufrichtig, aber ich habe es nicht über die Medien ausgetragen. Und ich habe es dann insofern gespürt, ich habe Termine bekommen. Wenn ich einen Termin wollte, habe ich ihn sehr schnell bekommen. Also bei beiden Bischöfen, die meine Bischöfe waren, Klaus Küng und Elmar Fischer.
Schwester Clara Mayer, wann sind Sie als Jugendliche in Ihrer Pfarrei in die Mitarbeit eingestiegen?
Ich war nicht in meiner Pfarrei. Im Rahmen meiner Ausbildung habe ich da in Feldkirch gewohnt und in dem Zusammenhang bin ich in die Jugendarbeit hineingekommen.
Im Dom?
Im Dom,
Der Dompfarre?
In der Dompfarre. Und da war ein jugendliches, engagiertes Team, die sehr viel Musik gemacht haben auch. Und das hat mir gut gefallen und da habe ich gern mitgearbeitet.
Das hat geheißen, Sie kommen gleich ein bisschen ins Zentrum der Diözese.
Ja, das habe ich damals nicht so gemerkt, aber offensichtlich war das so, ja.
Und Sie haben das gern gemacht immer?
Ich habe das sehr gern gemacht, ja. Das waren so meine ersten Gehversuche mit Kindern sozusagen und auch in der Kirche überhaupt. Also ich kenne zwar Kirche so vom Schoßzipfel von meiner Oma, die mich immer mit in die Kirche genommen hat, aber sonst war für mich Kirche irgendwie ein fremdes Pflaster. Und dort bin ich so schön langsam so ein bisschen in die Strukturen hineingekommen und in diese Jugend hinein. Und da war viel los, da war viel Bewegung. Ich habe dann auch bei den Jungscherlern mitgemacht und da waren dann diese Schulungen in Arbogast, da habe ich dann auch irgendwann mitgemacht und eine Gruppe übernommen und das war irgendwie was Tolles. Also es war lebendig und mir hat das ganz gut gefallen.
Und ab welchem Zeitpunkt war für Sie klar, dass Sie Mitglied eines Ordens werden wollen?
Oh, das war erst später. Also ich habe in Feldkirch meine jetzigen Mitschwestern kennengelernt und das hat mir jetzt nicht so wirklich angesprochen. Ich habe auch immer gedacht, so in schwarzen Gewändern, das hat mir nicht so getaugt. Und nach meiner Ausbildung, ich habe eine Ausbildung für Erzieherinnen damals hinter mich gebracht und war dann ein Jahr im Marianum Erzieherin und in der Zeit, da ist immer wieder die Frage aufgetaucht, würde ich dorthin gehören? Und ich stelle mich dem nicht. Ich würde kein glückliches Leben finden. Und es ist mir immer wieder gelungen, das auf die Seite zu stellen. Aber irgendwann einmal war der Gedanke so stark, dass ich mich wirklich auseinandersetzen musste. Ja, und dann habe ich mich einfach einmal angemeldet, so professorisch. In einem halben Jahr werde ich dann kommen. Und es ist dann auch... Es war dann so. Es hat schon Auseinandersetzungen gegeben bis dorthin. Aber ich bin dann wirklich zu dem Zeitpunkt, wo ich zwar professorisch ausgemacht habe, bin ich dann nach Hall gezogen und habe dort als Postulantin begonnen.
Pfarrer Rainer Büchel, Sie sind 1972, 4 Jahre nach der Diözesanerrichtung, geboren. Sie werden mit der HTL und anschließend am Studium in Graz ein Techniker. Und mir ist aufgefallen, dass eine besondere Verbundenheit mit der Kirche entstanden sein muss im Zuge der Seelsorge am Landeskrankenhaus Rankweil mit dem Transport von Patienten.
Das war der Abholdienst, um die Patienten von den Zimmern in den Gottesdienst zu bringen. Und im Zuge dieser sozialen Tätigkeit ist mir bewusst geworden, dass Kirche ganz stark soziale Dimension hat. Und dass es mir gefallen hat und für mich Kirche immer so immer was Soziales haben sollte. Also eine Pfarrei, die sich auf Liturgie und schöne Gottesdienste versteift, beinahe könnte man sagen versteift, das möchte ich nicht. Also ich habe gemerkt, das Soziale tut der Gemeinschaft gut, es tut den Gottesdienstbesuchern gut und auf die Art entsteht entsteht sowas wie das, was man immer wieder in den biblischen Texten hört. Sonst hat man so das Gefühl, diese biblischen Texte, sie haben nichts mit unserer Realität hier in diesem Kirchenraum zu tun. Aber wenn ich einen Mann im Rollstuhl sehe, wenn ich eine behinderte Frau sehe, die ministriert, und dann kommt das Ganze stärker in den Raum herein. Das ist mir auch jetzt, wenn ich die Pfarre leite, ein Anliegen.
Radio Vorarlberg. Ansichten.
Die Diözese Feldkirch feiert heute ihren 50. Geburtstag. 5 Gäste sitzen heute am Ansichtenstudiotisch, die alle auf ihre Weise diese 50 Jahre oder eben Zeitabschnitte davon erlebt haben. Michael Flieri als Buchautor, Historiker und Diözesanarchivar, Rainer Büchel als junger Pfarrer von Götzis und Altach, Gertraud Lesser, die Religionslehrerin und ehemalige geschäftsführende Vorsitzende des Pastoralrates, der ehemalige Caritas-Seelsorger Elmar Simmer und die Kreuzschwester Clara Meyer. Sie ist Krankenhausseelsorgerin am Landeskrankenhaus Bregenz und die Krankenhaus- und Hospizseelsorge sind für sie ein Leitthema kirchlicher Arbeit. Die Begleitung in Phasen des Lebens, bei Krankheit oder beim Sterben.
Die Rolle der Kirche im Krankenhaus ist für mich, dass ich als Vertreterin der Kirche für die Menschen da sein möchte. Also das ist so dieses soziale Engagement, von dem du vorher gesprochen hast, ist so die Eingangstüre, in das Zimmer hineinzugehen und Zeit zu haben, da zu sein, für ein Gespräch da zu sein und vielleicht bei einem Kranken oder Sterbenden auszuhalten, dabei zu sein mit den Angehörigen. So ein Dasein für die Menschen, finde ich, ist da eine ganz wichtige Rolle der Kirche im Krankenhaus, auch natürlich im Hospiz.
Und diese soziale Dimension spielt ja natürlich in den Pfarren und bei allen möglichen Bereichen eine nicht zu unterschätzende Rolle, oder? Also immer, dass die Menschen an die Hand nehmen. Elmar Simmer.
Für mich ganz wesentlich, die Grundfunktionen der Kirche oder der Pfarrgemeinde sind ja die Glaubensverkündigung, die Botschaft Jesu weiterzusagen, der Gottesdienst und die Diakonie. Die Diakonie heißt aber nicht nur Hilfeleistung am Menschen, sondern mit den Menschen leben, das Leben teilen, Anteil nehmen. Für mich ist Seelsorge wesentlich Beziehungsarbeit. Und daran leide ich, dass ich das Gefühl habe, das geschieht heute zu wenig. Man ist mit den anderen Funktionen beschäftigt und der Dienst am Menschen und das Anteil nehmen und teilhaben lassen und die Gemeinschaft, das kommt meinem Gefühl nach zu kurz.
Ist das so, Rainer Büchel?
Also bei mir kommt es nicht zu kurz. Es nutzt mir nichts, weil so viel Beziehungsarbeit ist. Wenn man jede Woche 1-2 Beerdigungen, Taufgespräch, Trauungsgespräch, Besuche und sehr viel, also ja, 2/3 der Arbeit besteht aus Beziehungsarbeit. Und im Letzten, also wenn ich genau hinschaue, sind auch die als trocken bewertete Sitzungen, das ist auch Beziehungsarbeit. Jede Pfarrgemeinderatssitzung und jede Pfarrkirchenratssitzung hat eine Dimension der Beziehung. Und nur wenn es auf der Beziehungsebene, wenn wir miteinander gut zurechtkommen, jede Teamsitzung hat im Letzten eine soziale Dimension. Wenn ein Teammitglied krank ist und wenn ein Teammitglied dessen das braucht oder schlecht aufgelegt ist, es ist ganz viel Beziehung. Also fast ein bisschen zu viel, wenn ich denke, wie einfach die Arbeit des Programmierers bezüglich Beziehung ist. Ich habe sehr viel Beziehung, ja.
Wie sieht das die Frau Lesser?
Ich sehe jetzt beispielsweise meine jungen Familien. Also wenn man als Religionslehrerin mit einem Kirchenmusiker verheiratet ist, dann heißt das nicht, dass man 4 Kinder hat, die jetzt das kirchliche Leben weiter pflegen, wie das die Eltern gemacht haben. Sondern da gibt es ganz deutliche Brüche zu verzeichnen. Und wenn ich hier eben mit dem Wort Beziehung hingehe, dann merke ich, dass man einerseits natürlich bei den kirchlichen Feiern wie Taufe, Hochzeit, also da war zum Beispiel der Elmar eben auch bei uns in der Familie dabei, Da hat es natürlich eine große Rolle gespielt, wer mit diesen kritischen jungen Leuten umgegangen ist. Und ich weiß, dass die sich aber zum Beispiel gewünscht haben, wir wollen jetzt bei unserer Eheschließung, dass er Schritt für Schritt erklärt, was da vor sich geht. Weil da sind so viele Leute, die keine Ahnung haben. Das war denen jetzt viel wichtiger als irgendein Gespräch in Richtung Glauben oder ein Gespräch in Richtung Familie. Da waren ganz konkrete Wünsche da. Und wenn ich jetzt das Wort Beziehung höre, dann muss man sehr vorsichtig sein und schauen, was passt. Wir haben natürlich den kirchlichen Binnenraum, da wissen wir ungefähr, was die Leute wollen und brauchen. Und wenn man nach außen geht, sei es jetzt einmal im Gasthaus, ich mache das oft einmal, ich wohne jetzt in Sebratsgfäll, oder auf der Straße, so im Gartenzaun, dann ist das wieder ganz anders. Da muss man sich oft sehr zurücknehmen. Und trotzdem spüren die Menschen, die schauen dann eher, ist die ernst zu nehmen, ist die authentisch. Also so ein bisschen, die kommt von der Kirche, naja, aber sie ist doch normal. Also da spielt sich die Beziehung oft so ab. Man würde es dir nicht ansehen, dass du Religionslehrerin warst.
Michael Flieri, weil wir vorhin von der Krankenhaus- und Hospizseelsorge in Vorarlberg gesprochen haben, ich glaube auch in der Geschichte nahm das immer eine herausragende Rolle ein.
Nun, die Versorgung von Kranken und die Begleitung und Betreuung von sterbenden Menschen war immer ein ganz wichtiges Thema für die Kirche, ein ganz wichtiger Aspekt. Einerseits natürlich kennen wir das ab dem Mittelalter mit den Spitalsgründungen durch Orden und deren Betreuung durch die Kirche, wo die Kirche sehr viele soziale Aufgaben übernommen hat. Das zieht sich dann weiter bis für uns alle noch erinnerlich ins 19. Jahrhundert, wo die barmherzigen Orden ihren Aufschwung genommen haben, die ganz großflächig dann soziale Aufgaben übernommen haben, die dort von der Kinderbetreuung über die Krankenpflege bis hin zur Versorgung von alten Menschen Aufgaben übernommen haben, die heute, wie wir es erleben, anderweitig besorgt werden, die anderweitig organisiert sind. Viele Aufgaben hat der Staat übernommen in der sozialen Fürsorge. Aber man muss ja wirklich sagen, die Kirche hat hier Großes geleistet und große Pionierarbeit auch geleistet im Aufbau von sozialen Versorgungsnetzwerken.
Elmar Simmer.
Ja, ich möchte unterstreichen, was der Rainer gesagt hat, dass in unseren alltäglichen Kontakten, Sitzungen und so weiter viel Beziehungsarbeit geschieht. Aber die Gesellschaft ist nicht mehr so kirchlich geprägt wie früher. Und da ist vieles nicht mehr selbstverständlich. Sie kennen die Rituale nicht mehr. Die haben nicht den persönlichen Kontakt und Bezug. Ich hatte gestern eine Taufe und die Großeltern einerseits kamen von Norddeutschland, Haselünne. Und ich habe gesagt, sie sollen Wasser von Haselünne mitbringen. Dann haben sie eine Flasche Schnaps gebracht. Also sie haben nicht mehr das Verständnis, was für Rituale da sind.
Fast alle von Ihnen haben ja Erfahrung mit Religionsunterricht. Wie vermittelt man im Zeitalter des Smartphones Glaube und Religion, Rainer Büchel?
Genau gleich wie im Zeitalter ohne Smartphone. Die Religion ist vor allem eine Sache des Herzens und eine Sache der Innerlichkeit und der Lebensfragen. Und ich muss zuerst diese Fragen und diese Innerlichkeit bei mir klären und klar für mich haben und gehe dann ins Gespräch mit den Kindern und Jugendlichen. Und Religionsunterricht ist etwas ganz anderes als Mathematik- und Geografieunterricht, weil ich kann im Religionsunterricht nicht sehr wenig erklären. Im Religionsunterricht hat es mehr mit der klassischen Form von Philosophie zu tun, dass ich mit Fragen in die Sache hineingehe.
Ich bin jetzt 10 Jahre in Pension, zumindest was den hauptamtlichen Bereich betrifft. Ich habe da noch ein bisschen ausgeholfen. Aber wir hatten natürlich in unserer Diözese die Chance, einen sehr offenen und Unterricht anbieten zu können. Und wir haben vor allem etwas, gerade jetzt auch für die jüngeren Schüler gehabt, wir haben die Symboldidaktik vermittelt. Das heißt, wir haben über Symbole versucht, vieles zu erschließen, dass man über Merksätze oder Katechismussätze, wie wir es noch zu schlucken hatten, eben nicht tun konnte. Und da war natürlich auch im diesem Zug in dieser nachkonziliären Zeit war das eben auch eine Frucht in unserer Diözese, dass wir Leute hatten. Also ich denke jetzt an meinen Chef, an den Schulamtsleiter Dr. Hans Fink, der natürlich hier enorm viel ermöglicht hat. Und das war nicht in allen Diözesen so. Ich habe das dann verglichen. Wir konnten wirklich den Glauben den Kindern so, wir konnten erzählen, wir konnten zeigen, wir waren nicht gebunden und waren nicht gezwungen, zum bestimmten Inhalt die einfach durchzubringen.
Mit dem ehemaligen Caritas-Seelsorger Elmar Simmer werfen wir noch einen Blick auf die Institution Caritas, die oft nicht als kirchliche Einrichtung wahrgenommen wird. Ist es vielleicht im brechtschen Sinne so, dass zuerst das Fressen und dann die Moral kommt?
Ja, für mich wäre natürlich die Pfarre der erste Ort, wo die Caritas, das heißt der Dienst der Menschen, gelebt und umgesetzt wird. Und die Caritas als Organisation soll nur das übernehmen, wo die Pfarrer alleine überfordert sind, was die Pfarre allein nicht leisten kann. Und leider ist immer mehr sozusagen da hinübergerutscht, weil die Pfarrer nicht mehr diese soziale Kompetenz haben, wie vielleicht früher. Wohin geht man, wenn man ein Problem hat? Und was die Caritas heute macht, von der Flüchtlingsarbeit über Suchtkrankenarbeit, über Arbeit mit Menschen mit Beeinträchtigung, Familienhilfe, Arbeitslose und viele andere Dinge, das sind alles organisierte Dienste, die einzelne Pfarrer nicht mehr leisten können. Im Grunde will die Caritas nur verstärken, was Grundauftrag der Kirche ist. Und es ist ja nicht eine Parallelorganisation, sondern es ist eigentlich unsere Caritas, also von der Kirche, von der Diözese ausgesprochen.
Wie erlebt der Pfarrer das vor Ort, diese Rolle der Caritas und diese Funktion, die theologische Funktion?
Ja, ich kann von Götzis und Alltag sprechen. Und es gibt in Götzis und Alltag Caritas-ähnliche Einrichtungen, wie zwei Altenheime, wie das Kolpinhaus, ein Haus für Wohnungslose, vorübergehend Wohnungslose, und früher eine Einrichtung, wo Flüchtlinge, also ein Auffangbecken für die Flüchtlinge und Jugendarbeit mit Streetworkern. Diese Dinge, dazu braucht es eine Ausbildung im Bereich der Sozialarbeit. Das kann ich und bei uns im Team niemand leisten. Wir können vermitteln, wenn eine Frau zu mir kommt, die schwanger ist, mit der Ma, wenn es jetzt funktioniert, die kommt aus Russland und sie braucht ein Ticket zurück nach Russland, dann kann ich ihr das Ticket zahlen. Ich kann sie aber auch zur Caritas vermitteln und dort wird abgeklärt, was die Frau wirklich braucht, und dort wird geschaut, ob die Papiere stimmen. Und die Menschen, die an der Kirchentüre betteln, ich kann mit ihnen reden, ich kann sie fragen, wie sie heißen, aber es braucht einen wirklichen Sozialarbeiter, um abzuklären, wie es ihnen geht. Wenn ich dann draufkomme, wo sie wohnen und sie dann besuche, da braucht es Professionalität. Und ich glaube, es ist wichtig, dass ich nicht in Bereiche hineingehe, bei denen ich nicht die Kompetenz und nicht die Ausbildung dazu habe.
Auf diesem Wege kommt man ja vermutlich auch oft in Verbindung mit jenen Menschen, die sich der Kirche überhaupt nicht mehr verbunden fühlen.
Natürlich.
Die eigentlich auch die kostbarsten seien.
Mir ist es jetzt nicht wichtig, ob sich die Leute mit der Kirche verbunden fühlen. Ich muss nur überlegen, ob ich mich mit diesen Leuten verbunden fühle. Und wenn ich da natürlich Ja sage, dass ich mich verbunden fühle mit dieser Frau, die an der Kirchentüre bettelt, dann ist das ein erster Schritt. Was ich dann tun kann, ist der zweite Schritt.
Elmar Simmer.
Der Diakon Laurentius wurde aufgefordert, er soll den Kirchenschatz herausgeben. Und dann hat er die Armen der Stadt Rom versammelt und gesagt, das ist der Schatz der Kirche. Das heißt, diese armen Menschen, die wir schätzen, respektieren, unterstützen, das ist das Kostbarste für uns. Hier fließt etwas von der Liebe Gottes weiter. Darum sind die Bedürftigen aller Art, egal ob sie katholisch sind oder nicht, oder muslimisch oder ungläubig, das ist alles zweitrangig. Es geht immer um den Menschen. Primär der Mensch ist der Weg der Kirche und nicht das Schildchen katholisch.
Ansichten mit Johannes Schmiedle.
Vor 50 Jahren, am 8. Dezember 1968, wurde die Diözese Feldkirch vom Papst Paul VI. Errichtet. Diesen 50. Geburtstag nehmen wir zum Anlass für ein Ansichtengespräch mit der ehemaligen Religionslehrerin Gertraud Lesser, der Krankenhausseelsorgerin Schwester Clara Meyer, mit Elmar Simmer, dem langjährigen Caritas-Seelsorger, mit Michael Flieri, dem Buchautor und Diözesanarchivar, sowie mit Rainer Büchel, dem Pfarrer von Götzis und Altach. Mir kommt vor, bei aller Problemstellungen, die es natürlich auch innerhalb der katholischen Kirche gibt, wenn wir an die Seelsorgeräume und die schwindenden Priesterzahlen denken, Rainer Büchel vermittelt mir so einen Grundoptimismus.
Natürlich, es ist Teil unseres Glaubens. Und wenn ich an das eigene Leben denke, bin ich, wenn ich aufstehe am Morgen, bin ich jedes Mal froh, dass ich Priester bin und dass der liebe Gott mich da hinein gedrängt hat und hinein motiviert hat. Sonst würde ich am Computer sitzen und die Homepage vom ORF programmieren. Das wäre zwar sehr ehrenvoll, aber auch langweilig. Und ich bin froh über diesen schönen Beruf. Und das ist ein Schatz, das Evangelium. Es gibt für mich keinen größeren Schatz.
Wie hat es die Schwester Clara in Bregenz Maria Hilf erlebt, solange sie dort in der Seelsorge tätig waren? Stadtteil Kirche?
In Maria Hilf kommen sehr viele Menschen in das Zentrum dort vor Ort. Also gibt es viele verschiedene Runden und Gruppen, die sich dort heimisch fühlen, wobei bei weitem nicht alle irgendwie am Sonntag in der Liturgie da sind. Das ist schon lange nicht mehr so, dass das irgendwie zusammengehört. Und in Maria Hilf ist so das Miteinander auch immer mehr mit dem Stadtteil ein großes Ziel, wo sich die Kirche oder die Pfarrgemeinde auch versucht zu engagieren, so es möglich ist. Dort ist es natürlich auch sehr spürbar, dass einfach immer weniger da sind, weil die Menschen älter werden und es oft einmal gar nicht mehr so einfach ist, dass dann die Gemeinschaft vor Ort auch noch ein bisschen wachsen kann. Es gibt zwar eine Jugendarbeit, die ganz toll dran ist, also wo wirklich die Kinder fest auch zusammenkommen, aber so von dem her, was Gemeinschaft ist, merkt man schon, dass oft ältere Leute sind und die sich auch manchmal nicht so ganz leicht tun mit der Umstellung zum Seelsorgeraum oder dass der Pfarrer nicht mehr vor Ort wohnt. Das sind so Veränderungen, das ist ein Umbruch, der nicht ohne ist. Also wo wirklich spürbar ist, dass sich vieles tut, und der ältere Mensch nicht mit kann, die Jüngeren haben mit dem weniger Probleme.
Die Frage ins Finale dieser Sendung, diese Leitungsfunktion in den Gemeinden, ich meine, Götzis und Altach haben offenbar noch eine Leitung. Wie soll sich das in der Zukunft, diese Frage stellt sich auch in der Diözese Feldkirch, wie geht es, was die Leitungsfunktionen anlangt, weiter? Wo sehen Sie die Problemstellungen, aber auch die Herausforderungen? Elmar Simmer.
Das ist für mich ein ganz wichtiges Thema. Da habe ich auch meine Kritik bezüglich Pfarrverbänden und Seelsorgeräume. Ich war Pfarrer in Göfis, etwa 3000 Leute, und habe alle Leute gekannt. Und wenn die in der Kirche zur Kommunion kamen, habe ich alle Gesichter gekannt und um ihre Lebensgeschichten ein bisschen gewusst. Das fehlt halt, weil die Räume größer werden, diese persönlichen Kontakte, nicht nur mit den Kirchgängern, das ist mir ganz wichtig, das hinaus zu den Menschen Anteil zu nehmen draußen. Die Leute fragen mich, was hast du für eine Lösung? Ich denke, dass man die Pfarrgemeinden in ihrer Identität stärken sollte, dass aber eine klare Leitung da sein muss vor Ort, die das Netz der Beziehungen, das Netz der Spiritualität, das Netz der Kontakte, das Netz des gemeinsamen Lebens und Feierns und Betens spannen. Und es gäbe auch, wenn es keine Priester gibt, genug qualifizierte Laien, die haupt- oder teilberuflich eine Gemeinde leiten können. Meine Vision ist, es braucht immer die Identität einer Gemeinschaft und Gemeinde mit einer klaren Leitung und Bezugspersonen vor Ort.
Schwester Clara?
Für mich ist das Stichwort Bezugsperson. Ich glaube, dass es schon wichtig ist, dass er eine gewisse Leitungsform und Leitungspersönlichkeiten da sind. Und wir haben ja in Vorarlberg verschiedene Formen. Also wenn ich denke, Seelsorgeraum oder Einzelpfarrer oder Pfarrverband. Aber für mich ist das Um und Auf die Bezugsperson. Also dass es ein Gesicht in der Pfarrgemeinde gibt, wo Menschen auch Beziehung pflegen können oder wo Menschen wissen, zu der oder zu dem können wir gehen.
Frau Lesser?
Ja, da kann ich mich voll inhaltlich anschließen. Was mir in den letzten Jahren auch immer wieder aufgefallen ist oder auch begegnet ist in der eigenen Auseinandersetzung mit derartigen Fragen, dass wir dieses sogenannte gemeinsame Priestertum, dass jeder und jede durch die Taufe mitbekommt, dass wir dem einmal einen ganz anderen Stellenwert noch geben müssen. Und dazu gehört natürlich auch das Wissen. Manchmal kommt mir das ein bisschen zu kurz, wenn man dann über theologische Inhalte gar nichts mehr weiß und dann in der Pfarre spürt, naja, da stimmt eigentlich jetzt, es gibt keinen durchgängigen Zusammenhang mehr zum Jahreskreis. Ich meine, die Christbäume, die werden bei uns Anfang Advent illuminiert bis im kleinsten Dorf. Advent findet in dem Sinn gar nicht mehr statt. Und ich komme dann drauf, dass die Leute aber gar nicht wissen, was eigentlich Advent für eine Bedeutung hat. Und man kann sehr gut mit ihnen reden. Also so dieses Leute ermächtigen und ihnen sagen, ihr seid als Getaufte in diesen Auftrag hineingenommen. Und man könnte viele Formen machen, Gottesdienstformen, alles Mögliche, auch wenn Priester nicht vor Ort sind, weil es nimmt auch unheimlich viel Energie, wenn man sich dauernd Gedanken macht, wir haben zu wenig Priester und was tun wir jetzt? Also für mich hat sich dieses Thema ein bisschen erschöpft und ich schaue, dass ich einfach auf andere Weise hier in die Seelsorge komme.
Michael Fliere, gab es in der Geschichte manchmal auch die Frage der Leitungsfunktionen in der Kirche?
Natürlich gab es immer wieder Situationen, wo Leitungsfunktionen nicht wahrgenommen wurden oder durch äußere Einflüsse unterbunden waren. Es gab während der Reformation Einbrüche, es gab Ende des 18. Jahrhunderts durch die Napoleonischen Kriege und die folgenden politischen Umbrüche, große Schwierigkeiten. Wir leben heute in einem Seelsorgsnetz, das sehr luxuriös ausgebaut ist aufgrund der Entwicklungen der letzten 150 Jahre, dass dieser Luxus vielleicht nicht so bleiben kann. Damit muss man sich wohl auch auseinandersetzen, aber weniger Luxus bedeutet im Endeffekt, dass man vielleicht einen weiteren Weg manchmal auf sich nehmen muss, aber dennoch die Möglichkeit hat, etwas in Anspruch zu nehmen oder auch teilzunehmen. Und das sollte gewährleistet sein.
Spüren Sie, Rainer Büchel, etwas von diesem Luxus?
Absolut. Absolut, weil es doch sehr viel Personal und sehr viele Möglichkeiten gibt im Vergleich zu anderen Kirchen. Wenn ich höre, was Bischof Erwin Kreutler in seiner Situation in Brasilien erzählt, haben wir diesen Luxus aufgrund des Kirchenbeitrages. Absolut. Natürlich wünscht man sich mehr, aber realistisch muss man schon sagen, dass es uns gut geht. Sehr gut.
Vielleicht ganz zum Abschluss, ein besonderes Ereignis in der Diözese Feldkirch war die Seligsprechung von Provikar Karl Lampert am 13. November 2011. Das Motto lautete, dass Menschen wieder Menschen werden. Eigentlich doch auch ein tragendes Motto für die nächsten 50 Jahre.
Ja, die Menschwerdung ist das Fundament unseres Glaubens, dass Gott ein heruntergekommener Gott ist, einer, der in die Ställe kommt und in die Nächte der Menschen und dass wir berufen sind, seine Menschwerdung fortzusetzen. Dieser Gedanke, dass Gott in jedem Menschen präsent ist, kommt leider zu kurz. Auch bei den Diskussionen über Ausgetretene. Man kann aus der Taufe und der Liebe Gottes nicht austreten. Die bleiben. Und deswegen sollte man auch auf solche Menschen zugehen und offen sein.
Frau Lesser?
Die Inhalte, die religiösen, die wir so im Glaubensbekenntnis haben, die heute zu benennen, aber in einer Sprache, die Leute heute verstehen und in einen Kontext zu setzen, das finde ich eine dringende Aufgabe, denn das gehört zu dieser Menschwerdung dazu. was Ostern bedeutet, was Weihnachten bedeutet. Als Christen sind wir nun einmal mit Weihnachten, Ostern und mit Pfingsten unterwegs.
Schwester Clara?
Also mach's wie Gott, werde Mensch. Weiß nicht mehr genau, welche Frau in der Kirche das gesagt hat. Das weitet auch, also so auch als Einladung für andere Religionen. Und wenn ich jetzt so an unsere Krankenhauskapelle in Bregenz denke, wo so auch der Schwerpunkt ist, dass wir in einer Kirche, in einer katholischen Kirche uns auch öffnen und einladen, dass andere Religionen da sein dürfen und dass wir auch in Beziehung kommen mit anderen Religionen. Das wäre mir wichtig.
Rainer Büchler.
Provel Karl Lampert erinnert an diese Zeit, wo es unmenschlich war und wo ein unmenschliches System die Menschen, die Welt kaputt gemacht hat. Und es bedeutet für mich, Menschlichkeit in die Pfarre hereinzuholen. Und ich denke an diese Randgruppen, die hereingehören in das pfarrliche Leben, an das Gedenken zum Beispiel der Euthanasieopfer, zusammen mit dem Kameradschaftsbund und der Lebenshilfe und der Kathi-Lampert-Schule auf diese Art und Weise diese Dimension hereinholen, diese menschliche Dimension.
Abschließende Frage, Michael Flieri, Sie sind ja auch Glockensachverständiger, zuständig für das Geläute in dieser Diözese. Welche Rolle spielen denn diese Signaltöne in diesem Land?
Nun, man darf nie vergessen, dass unser Kulturraum von der christlichen Religion durch und durch geprägt ist in Kunst, in Gesellschaft, überhaupt im weitesten Sinn und so auch in der akustischen Landschaft. Glocken sind Teil unserer akustischen Landschaft, so wie die Autobahn oder eine Sirene Samstagmittag gehören die Glocken dazu. Sie sind kultureller Bestandteil unseres Landes und man bemerkt sie oft erst, wenn sie fehlen. Also akustische Signale, Klang vermittelt sehr viel an Zuhause, an Daheimsein und seine eigenen Glocken der eigenen Pfarrkirche haben viele Menschen sehr im Ohr.
Gerthard Lesser, Schwester Clara Meyer, Elmar Simmer, Michael Flieri, Rainer Büchel, vielen herzlichen Dank für den Besuch im Ansichtenstudio. Es war eine interessante und vielgestaltige Diskussion zum Thema 50 Jahre Diözese Feldkirch. Herzlichen Dank und alles Gute.
Radio Vorarlberg Ansichten. Jederzeit anhören und downloaden unter vorarlberg.orf.at.